Ich begrüße Sie alle zu diesem Gottesdienst, auch von meiner Seite, und freue mich, über diesen Text predigen zu können, der schon einmal vorgelesen wurde, Jesaja 49, Vers 13 bis 16. Vorhin war es die Luther-Übersetzung, jetzt die Zürcher Übersetzung. Sie klingt natürlich ganz ähnlich. Jauchzet, ihr Himmel, und frohlocke, du Erde. Brecht aus in Jubel, ihr Berge, denn der Herr tröstet sein Volk, oder bei Luther hieß es, hat sein Volk getröstet, und seiner Elenden erbarmt er sich. Zion sprach, verlassen hat mich Gott, der Herr hat meiner vergessen. Wird auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie gleich seiner vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern habe ich immer da vor Augen. Ja, eine persönliche Einstiegsfrage: Haben Sie heute Morgen irgendein Foto einstecken in Ihrem Portemonnaie oder Tasche oder wie auch immer? Wenn Sie eins einstecken haben, vermute ich, dass es von einem Menschen ist, der Ihnen nahe steht, sei es, dass Sie ihn sehr lieben oder vielleicht auch sehr vermissen, kann ja auch sein. Es gibt auch Leute, die haben ein Bild von ihrer Katze oder ihrem Hund einstecken, weil das dann die Beziehungen sind, die sie im Moment persönlich pflegen. Aber interessant ist, dass Gott auch ein Bild dabei hat, steht hier. Allerdings kein Foto, sondern viel persönlicher. Da heißt es, siehe, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet. Also nicht geschrieben, sondern gezeichnet. Wörtlich übersetzt hieße das sogar eingeritzt, also wie eingraviert. Das heißt, Gott hat ein Bild von seinem Volk auf seine Hände gemalt. Und das bedeutet ja, dass er es ständig vor Augen hat, denn die Hände habe ich ja dauernd in Betrieb. Die sind für alles nötig und wichtig. Ich las von einer etwas extravaganten Lady, die sehr viele, wie man heute sagt, Lover hatte, also so Freunde wechselnden Couleurs. Und immer wenn sie so einen neuen Freund hatte, dann musste der sich, soweit ich weiß, ein Skorpion eintätowieren lassen, weil sie diese Tätowierung trug. Wahrscheinlich hatte sie dann schon bald so eine ganze Skorpionbande irgendwo im Lauf des Landes. Aber also eine Kennzeichnung, ich gehöre zu dir, wenn dann auch leider meistens nur für ein paar Monate. Bei Gott ist es nicht so, dass wir jetzt nach ihm tätowiert wären, sondern ganz umgedreht. Er trägt ein Bild von seinem Volk und hat es sich eingeritzt. Also nicht nur so mit Kreide draufgemalt zum Wegwischen, sondern so, dass es bleibt, auch dann, wenn man bildlich gesprochen sich die Hände waschen würde, es verschwindet nicht. Das ist schon interessant. Gott hat also sein Volk immer vor Augen. Israel dagegen führt Selbstgespräche. Ich kenne sie zu wenig, aber ich vermute mal, die meisten von uns führen irgendwann Selbstgespräche. Manche grundsätzlich und immer, andere nur dann, wenn es ihnen schlecht geht. Selbstgespräche sind ja ganz interessant. Ich denke an einen Therapeut, ich bekam ein Buch geschenkt über seine Arbeit, der von einer befreienden Wahrheit spricht. Der macht nichts anderes, als dass er mit seinen Klienten ihre Selbstgespräche untersucht und überlegt, ob das, was sie sagen, denn auch der Wahrheit entspricht. Wenn zum Beispiel einer sagt, ich bin ja letztlich der letzte Trottel, Frage, entspricht das der Wahrheit? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Oder ich mache ja alles falsch, solche Leute gibt es überhaupt nicht. Und indem er ihre Selbstgespräche auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und sie mit ihnen gemeinsam zurechtrückt, werden diese Menschen gesund. Ganz interessant, das Volk Israel führt auch Selbstgespräche und was sagen die sich? Die sagen, verlassen hat mich Gott, der Herr hat meiner vergessen. Das ist ihr Selbstgespräch, also ich bin völlig alleine, niemand ist da, der sich um mich kümmert, auch Gott nicht. Ja, an der Stelle natürlich auch die Frage, ob es stimmt, dieses Selbstgespräch. Rein geografisch könnte man sagen, es stimmt, das Volk Israel war im Abseits gelandet. Gott hatte ihnen das angekündigt, wenn ihr weiter ohne und gegen mich lebt, wenn ihr mich verlasst, dann werde auch ich euch verlassen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich euch aus den Augen verliere, sondern dann werdet ihr spüren, wie das ist, wenn man ohne den direkten Segen Gottes im Ausland zubringen muss. Sie wurden dann ins Exil geführt, in drei Schüben, so von 606 vor Christus. Die erste wurde die Oberschicht des Landes entfernt, dann 596 kam so der nächste Trupp, die Handwerker und ähnliche Leute. und 586, also nochmal 10 Jahre später, der Rest des Volkes, wurden sie nach Babylon geführt in die Gefangenschaft. Und da gab es einen Propheten, der hieß Jeremia, der sagte ihnen: Liebe Leute, baut dort Häuser, sucht das Wohl des Landes, denn ihr werdet dort 70 Jahre lang bleiben. Hier der Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, da hatten sie, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre hinter sich, also noch 60 Jahre vor sich. Wenn sie jetzt mal ihr Alter nehmen, 60 dazu rechnen, würden wahrscheinlich die wenigsten von ihnen das Ende dieser Zeit erleben, höchstens einige Jüngere unter uns. Sie hatten also keine Perspektive, wie geht's weiter? Sie wussten, dass ihr Tempel in Gefahr ist, und später waren sie dann ohne Tempel, weil der zerstört wurde. Tempel bedeutet nicht so Kirche, wo man so einmal hingeht wie hier vielleicht mal, einmal die Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr, sondern Tempel bedeutete den Ort, wo die Bundeslade ist. Wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und wenn man da nicht mehr hinkommt, kommt man nicht mehr in die Gegenwart Gottes. Dort brannte ein 7-armiger Leuchter, das heißt göttliche Orientierung gab es dort. Dort gab es Brote, die die ganze Woche über auslagen, als Bild: Gott stärkt euch mit diesem Brot des Lebens. Und sie konnten keine Opfer mehr bringen, das heißt, sie hatten keine Vergebung mehr. Und von daher fehlte ihnen eigentlich das Wichtigste. Sie sagten, wir sind im Abseits gelandet. Außerdem hörten die Propheten auf zu predigen. Es gab ja die sogenannten Heilspropheten, die immer sagten: Gott segnet euch, es wird euch gut gehen. Solange der Tempel steht, kann euch überhaupt nichts passieren. Gott wird niemals zulassen, dass dieses Gebäude zerstört wird. Und diese Propheten sind nach und nach ein bisschen verstummt, weil sie vertrieben wurden, der Tempel wurde zerstört. Dann sagten sie, ihr werdet ganz schnell zurückkehren, aber das passierte ja auch nicht. Man merkte einfach, sie reden falsches Zeug. Und vor allen Dingen haben sie Gottes Volk nicht zur Buße geführt. Sie haben es nur bestätigt auf seinem Weg, aber nicht zur Umkehr geführt. Und Gott macht ihnen den Vorwurf und sagt, ihr seid in diese Bresche, die sich gebildet hat, nicht hineingetreten. Wenn ihr das Volk wirklich geliebt hättet, dann hättet ihr sie aufgefordert, ihr Leben zu verändern, sodass sie gar nicht erst hätten rausgehen müssen. Ja, außerdem war der König nicht da. Sie hatten da irgendwie so diesen König von Babylon und den liebten sie ja nicht unbedingt sehr. Sie sagten also, wir sind im Abseits gelandet, Gott hat uns vergessen. Stimmte das? Gott sagt, ich habe euch, ja, auf meine Hände gezeichnet und sie sagen, du hast uns vergessen. Also zwei völlig konträre Aussagen. Aber vielleicht ist ja auch heute Morgen so, dass jemand unter uns ist, der denkt, ich bin auch im Abseits gelandet, vielleicht beruflich, dass er eine Firma am Wackeln ist und er nicht weiß, ob der Arbeitsplatz noch erhalten bleibt. Vielleicht steht er vor der Frühpensionierung und muss wieder neu den Wert seines Lebens finden, weil er ihn nicht mehr über seinen Beruf definieren kann. Vielleicht hat er Kollegen, mit denen er nicht so gut weiterkommt, vieles mehr. Es ist interessant, dass viele beruflich ins Abseits geraten. Wir hatten mal ein Männerfrühstück hier und hatten einen Mann, ich habe leider seinen Titel nicht genau behalten, so ähnlich wie Betriebspädagoge, aber es war etwas komplizierter. Der war von der Lufthansa angestellt, um die führenden Manager, die so von jetzt auf gleich in den Ruhestand verabschiedet werden, in diesen Ruhestand hinüber zu begleiten. Ein Mann nur für diese Arbeit. Und er sagte, das ist dann schon erschütternd, wenn die Leute, die heute noch irgendeine Vertretung im Ausland geleitet haben, morgen nicht mehr gebraucht werden und vor dem Nichts stehen. Und sagte, dann taucht natürlich die Frage nach dem Sinn des Lebens auf, woher kommt eigentlich der Wert meines Lebens? Und dann kann ich als Christ auch auf dieser Schiene ihnen manchmal etwas weitergeben. Ja, vielleicht denkt jemand, dass er familiär im Abseits gelandet ist, dadurch, dass irgendjemand weggegangen ist aus seiner engeren Umgebung, oder weggezogen oder durch den Tod einfach verloren gegangen ist oder man sich im Moment nicht so versteht oder dass vielleicht Eltern Sorgen haben mit ihren Kindern oder umgedreht erwachsene Kinder mit ihren alten Eltern, die sie zeitlich anbinden und ihnen irgendwo auf die Nerven gehen. Und da die Frage, wie sieht es da aus, hat Gott sie im Blick oder ist das eine Situation, wo sie einfach so durch müssen, ohne dass er dabei wäre. Manche ist gesundheitlich ins Abseits geraten, so ab 50, so ab 40 fängt ja manchmal dieser Bereich an, wo man so eine kleine Vorsatzlinse hat. Ab 50 für viele dann das sogenannte Pillenzeitalter. Und manchmal kommen dann ja dann noch irgendwelche Diagnosen dazu oder irgendwelche Operationen, die das Leben einschränken. Und man weiß, diesen Bereich wirst du nie wieder herstellen können und deine Lebensmöglichkeiten sind kleiner geworden. Und dann zu überlegen, ja, bin ich jetzt im Abseits oder ist Gott trotzdem genauso bei mir und stärkt mich, obwohl ich irgendwo in meinen Möglichkeiten beschränkt bin. Wenn Gott handelt und auch so handelt, dass er solche Schwierigkeiten zulässt oder manchmal sie sogar angekündigt hat, so wie dem Volk Israel war das hier angekündigt worden, es war nichts Zufälliges. Es war ihnen vorher gesagt, ich werde euch aus eurem Land herauswerfen, wenn ihr weiter so gegen mich lebt und mein Wort nicht achtet. Das wussten sie eigentlich, aber sie dachten natürlich nicht, dass es sie trifft. Das trifft ja immer die anderen. Ja, an der Stelle also die Frage, wenn Gott richtend handelt oder solche Schwierigkeiten zulässt, hat man früher dazu gesagt, das ist eine Heimsuchung. Und bei dem Wort Heimsuchung steckt das Wort Suchen drin. Das heißt, Gott sucht jemand auf, um ihn eigentlich näher zu sich zu ziehen. Und ich sprach gerade vor einiger Zeit mit jemand, der durch eine ganz schwierige Operation ging und hinterher so das absolute Gefühl der Gottverlassenheit hatte. Und dann so anfing, nach Gott zu schreien und zu suchen, dass er nach einigen Tagen sein Leben ihm ganz anders zugewandt hat, als das vorher der Fall war. Und er eigentlich durch so eine Krankheit in einer ganz herausragenden Weise gesegnet wurde und ist bis heute. Obwohl das Ganze natürlich sehr, sehr unangenehm war und ihm auch viele Schmerzen bereitet hat. Dieses Bild der Heimsuchung, Psalm 34 heißt es, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und hier verwendet Gott ein sehr schönes Beispiel. Er sagt, wenn eine Frau da ist, die ein kleines Kind hat, ich habe das gerade in den letzten Tagen erlebt, wie so einige Mütter ihre Säuglinge umsorgt oder auch gestillt haben und mit welcher Liebe sie das getan haben, dann die Aussage, werden diese Mütter ihre Kinder schlecht behandeln? Nein, sie werden sie lieben und nicht vergessen. Und so liebe ich euch doch mindestens wie diese Mütter, wobei es natürlich auch Mütter gibt heute, die ihre Kinder hergeben möchten. Es gibt ja in manchen Krankenhäusern die sogenannten Kinderklappen, wo so eine Klappe da ist, die immer beheizt ist. Und wenn jemand sein Kind zwar geboren hat, aber nicht möchte, kann er anonym das Kind dort hineinlegen. Es wird dann dort gefunden und weiter versorgt und wahrscheinlich zur Adoption übermittelt. Da würde also eine Mutter ihr Kind schon hergeben, aber trotzdem noch für es sorgen. Sie hat es nämlich nicht irgendwo vergraben, sondern weitergeleitet, dass es hoffentlich in gute Hände kommt. Und so sagt Gott, werde ich euch nicht vergessen. Und insofern ist euer Selbstgespräch falsch. Ihr seid nicht Gott verlassen. Er fordert sie dann auf, Gott zu loben. Und eigentlich fordert er die Himmel sogar auf, zu frohlocken. Und die Erde soll das auch tun, jauchzen und die Berge in Jubel ausbrechen. Also interessant, sich eine Natur vorzustellen, in der Jubel ist, den wir gar nicht hören. Und dann sagt er, denn er hat sein Volk getröstet. An der Stelle wird es grammatisch, es gibt in der Bibel ein prophetisches Perfekt. Perfekt ist ja die Zeitform, in der in der Vergangenheit etwas anfängt und bis in die Gegenwart hinein gilt und wirkt. Hier ist ein prophetisches Perfekt, da wird etwas für die Zukunft gesagt, aber in der Vergangenheitsform. Hier steht also, der Herr hat sein Volk getröstet, obwohl rein äußerlich hat sich die Lage eben noch nicht gewandelt. Die sind noch nicht getröstet in dem Sinne, dass sie wieder zu Hause werden. Aber das ist so gewiss, dass es geschehen wird, dass die Bibel die Perfektform verwendet. Er hat sein Volk getröstet, obwohl es noch kommt. Das ist interessant. Ich besuchte meine Frau oder holte sie von einer Tagung ab. Da saß auch beim Mittagessen noch so ein Lehrer am Tisch, der in einer Psychiatrie unterrichtet. Und zwar hat er dort Kinder oft für ganze Monate, die dort mehrmonatlich behandelt werden. Und da sagte ich eben, da haben Sie ja sicher auch Kinder, die missbraucht wurden. Sagte natürlich jede Menge. Sagte, die erkenne ich schon daran, auch wenn ich gar nicht in Bericht gelesen habe, was ihr Hintergrund ist, an der Art, wie sie sprechen. Die verwenden zum Beispiel nicht die Vergangenheitsform in der Sprache und die verwenden keine bestimmten Artikel. Und wenn ich dann hinterher ihre Akte lese oder so höre, wie es ihnen wirklich geht, dann muss ich immer sagen, es hat gestimmt. Er erkennt sie also schon an ihrer Grammatik. Sie weichen der Vergangenheit aus, indem sie in der Gegenwartsform sprechen. Das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern nur die Meinung dieses einen Lehrers, aber seine Beobachtung. Das heißt, Grammatik kann auch manchmal etwas über das eigene Leben sagen oder hier sogar über die Theologie Gottes und der Bibel. Ein prophetisches Perfekt, Gottes Trost ist so gewiss, dass er also für die Zukunft in einer Vergangenheitsform formuliert werden kann. Wobei damals der Trost natürlich kam, sie kamen zurück in ihr Land und sie hatten gesagt, wie wird der König uns jemals gehen lassen, dieser babylonische Tyrann? Der hat sich doch festgekrallt in uns. Und wie kam es? Die Babylonier wurden abgelöst durch die Meder und Perser und dieser König Kyros, der hat dann sogar gesagt, so, jetzt geht doch bitte wieder nach Hause, baut den Tempel wieder auf, ich bezahle das sogar für euch, bringt dort Opfer, betet auch für mich und meine Familie, damit es uns gut geht. Das heißt, sie mussten noch nicht mal heimlich flüchten, sie wurden weggeschickt, nicht nur erlaubt zu gehen, aufgefordert zu gehen. Und das war schon ein Stück Trost für sie. Und in der Endzeit, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er mit seinem Volk Israel ein Friedensreich errichten auf der ganzen Erde, beginnend mit Israel für die ganze Welt. Und dann wird die ganze Welt in Jubel ausbrechen können. Im Moment ist in Israel natürlich noch kein Friede. Es ist so dieses Ping-Pong-Spiel der Gewalt. Ein Akt der Palästinenser als Aggression, zwei Rückschläge durch die Israelis, dann der nächste Zwischenfall und wieder ein paar Schläge darauf. Aber das wird einmal beendet werden durch Jesus, der als Friedefürst kommt. Ja, an der Stelle die Frage an Sie. Haben Sie persönlich schon erlebt, dass Gott Sie getröstet hat? Vielleicht durch sein Wort, durch irgendeine Zusage, die hier schon 3000 Jahre alt ist, aber Ihnen ganz persönlich jetzt gilt. Zum Beispiel, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, steht hier in Jesaja 43, Vers 5, oder ähnliche schöne Aussagen. Oder vielleicht getröstet durch Lieder. Manchmal gehen einem ja zur richtigen Zeit die richtigen Lieder durch den Kopf, ohne dass man sie bewusst singen wollte. Irgendwo kommt die Melodie und der Text. Oder vielleicht auch dadurch, dass sie merken, ich bin zwar in Not, aber Gott hat diese Not irgendwo begrenzt. Es ging bis zu einem gewissen Maß und dann war Schluss. Mehr wurde es nicht. Und sowas steht ja in 1. Korinther 10, Vers 13. Entschuldigung. Da heißt es, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche. Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, die Grenze ist festgelegt vom Umfang her und von der Zeit. Und das ist ja auch ein Trost zu merken, Gott hat irgendwo etwas zugelassen, aber auch gleichzeitig die Grenze gesetzt, ich komme da durch. Ja, wie sieht der Trost aus in Ihrem Leben? Der Paulus sagte mal, mit dem Trost, mit dem ich getröstet wurde, kann ich andere trösten. Das heißt, wenn Gott Sie tröstet, kann er Sie auch zur Ermutigung für andere einsetzen. Ja, dann die Frage, ich habe dich auf meine Hände gezeichnet. Frage, sind Sie auch auf die Hände Gottes gezeichnet? Das heißt, auf die Hände von Jesus? Ist ein Bild von Ihnen oder von mir? Kann ich nichts dazu sagen, aber ich weiß, dass die Hände von Jesus gezeichnet sind, von Ihnen und von mir. Denn als er am Kreuz hing und später auferstanden wurde, hatte er Löcher in den Handflächen. Das heißt, seine Hände waren gezeichnet durch ihr und mein Leben, weil er ja dort die Strafe für ihre Sünde getragen hat, aus Liebe und weil ihr Leben so wertvoll ist in seinen Augen, sind also seine Hände durch sie gezeichnet, auch wenn da vielleicht nicht ihr Bild drauf ist, aber zumindest der Ursprung ihrer Persönlichkeit hat dort Wirkung hinterlassen. Also ein ganz schöner Vers, siehe, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, das heißt so wertvoll und auch so gegenwärtig. Ja, und dann diese Aufforderung, frohlocket und jauchzet. Ich könnte mir vorstellen, die meisten von Ihnen sind nicht in dieser Stimmung, dass Sie heute Morgen sagen würden, ich möchte also jetzt frohlocken oder jauchzen. Dazu ist mein Leben etwas zu schwierig oder zu umständlich oder zu eingeschränkt. Der Paulus hat einen Brief geschrieben an die Philipper. Den hat er aus dem Gefängnis geschrieben und die Gefängnisse waren dort früher oft finstere Löcher, teilweise ganz ohne Licht, manchmal mit kleinen Rahmenfenstern, man war festgekettet, ohne Heizung. Und trotzdem schrieb er in diesem Brief ganz viel über Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Er sagt, freut euch nicht in den Umständen und sagt, das ist ja großartig, aber in Jesus. Und das kann ja sein, dass das so auch eine ganz verhohlene Freude ist. Einfach ein inneres Getrostsein zu wissen, Jesus ist bei mir und ich persönlich bin ihm ganz wichtig. Eine Hilfe, Gott zu loben, können natürlich solche Lieder sein oder Lobpsalmen in der Bibel. Und ich denke, in Ihrem oder meinem Gebet können wir die auch persönlich einmal einsetzen, um Gott zu loben mit Worten, die ein anderer schon gesprochen hat, aber einfach, um Gott damit die Ehre zu geben. Ja, wenn ich das Ganze zusammenfasse, war die Frage am Einstieg, ob Sie ein Foto einstecken haben. Gott hat ein Bild von Ihnen und von mir, letztlich von seinem Volk. Seine Hände sind gezeichnet und die Selbstgespräche, die das Volk Israel führte, vielleicht auch Sie oder ich manchmal führen, müssen nicht immer der Wahrheit entsprechen. Gott kann sein, dass er sie zurechtrückt. Er sagt, ich habe euch nicht verlassen, nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, ich habe euch immer vor Augen, sogar eure Mauern. Die Mauern waren Trümmer damals. Aber wenn er die Mauern vor Augen hatte, hat er nicht die Trümmer vor Augen, sondern die Art, wie er sie wieder aufbauen würde, was aus diesem Volk werden wird. Das wäre schön, wenn Sie das im Blick behalten. Gott hat mich auf seine Hände gezeichnet und er hat mich im Auge und nicht vergessen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass deine Hände gezeichnet sind. Aus Liebe zu jedem von uns. Darüber loben wir dich. Danke, dass wir dir persönlich sehr wichtig sind. Ja, danke, dass wir nicht in diesem Zustand der Gottverlassenheit leben müssen, sondern deiner Nähe und dass du auch weißt, was du aus diesem Leben noch machst in deiner Liebe und Führung.